Herzlich willkommen zur zweiten TechGi-Vorlesung. Professor Heiß hat ja letzte Woche schon angedroht, dass ich diese Woche die Vorlesung halten will. Er ist leider auf Dienstreise, aber das kommt mir sehr entgegen, weil das Thema liegt mir sehr. Bevor ich bei KBS angefangen habe zu arbeiten, habe ich 1,5 Jahre als Mikrochip-Designer gearbeitet und da ist das, was ihr heute hören werdet, quasi mein täglich Brot gewesen. Von daher gibt es kaum jemand, der perfekter geeignet wäre, jetzt diese Vorlesung zu halten. Aber wir haben noch ein bisschen was von letzter Woche. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Informationsdarstellung. Wir haben ja letzte Woche gelernt, wie man Zeichen darstellt, wie man Zahlen darstellt. Allerdings haben wir bisher nur gelernt, wie man ganze Zahlen darstellt. Das Problem ist allerdings, dass es in der Welt nicht nur ganze Zahlen gibt, sondern auch gebrochene Zahlen, sprich Zahlen mit einem Komma dazwischen. Die Frage ist jetzt, wie stellen wir diese Zahlen dar? Natürlich können wir wieder anfangen mit dem Ansatz, wir schreiben es als ASCII hin, also ganz normal, wie wir es auch normalerweise schreiben würden. Aber wie wir letzte Woche auch schon gelernt haben, ist das eine ziemliche Platzverschwendung. Denn was wir unterm Strich brauchen, sind nur die 10 Ziffern von 0 bis 9, vielleicht noch ein Zeichen fürs Komma, wenn überhaupt, und ein Zeichen fürs Vorzeichen. Kurze Wiederholungsfrage schon mal. Wenn ich 10 Ziffern darstellen würde, wollen unterschiedliche, wie viele Bits würde ich dafür brauchen? Wie viele Bits brauche ich, um 10 Zeichen darzustellen, mindestens oder höchstens? Wer es weiß, einfach reinrufen.
80.
Nein. Bitte? Um 10, wie viele Bits brauche ich, um 10 unterschiedliche Zeichen darzustellen? Raten wir mal noch ein bisschen. Nein, falsch. 4. Denn mit 4 kann ich Zahlen zwischen 0 und 15 darstellen und die kann ich logischerweise auf 10 Zahlen mappen. Da das jetzt noch nicht so gut funktioniert hat, würde ich stark empfehlen, das zu lernen, weil das ist so eine sehr beliebte Frage, die man mal in der Prüfung stellen könnte. Vielleicht nochmal die umgekehrte Frage. Wie viele unterschiedliche Zahlen könnte ich zum Beispiel mit 8-Bit darstellen? Richtig, 256. Und wie viel mit 32-Bit? Ungefähr? Ja, richtig, gut 4 Milliarden. Ja, aber zu den vorzeichneten behafteten Zahlen. Weshalb habe ich gefragt, weil wie viele Zeichen man mindestens braucht? Weil, ich warte mal noch einen Augenblick. Ich würde dann vielleicht demnächst auch um mehr Pünktlichkeit bitten, wenn es möglich ist. Beziehungsweise ich nicht, aber ich denke, Uli Heiß wird es auch begrüßen, wenn nicht kurz nach der Vorlesung noch ständig jemand reinkommt. Die erste Möglichkeit, kommabehaftete Zahlen darzustellen, sind sogenannte binär kodierte Dezimalzahlen. Die Idee dahinter ist, dass ich nicht den kompletten ASCII-Satz verwende, sondern den zusammenschrumpfe und quasi nur noch die Zahlen darstelle. Die Ziffern 0 bis 9 werden dann 1:1 gemappt auf die Zahlen von 0 bis die Zahlen 0 bis 9 werden 1:1 gemappt auf die 4 Bits. Und was ich zusätzlich dann noch habe, ist Moment. Heute keinen Laserpointer. Das ist sehr schlecht. Habe ich vielleicht hier irgendwas, womit ich zeigen kann? Sieht man das? Ha, sehr schön. Wenn ich hier zum Beispiel diese Zahl darstellen will, habe ich okay, mit zeigen ist heute nicht viel, also ich versuche dann einfach mal drauf zu zeigen. Wenn ich die Zahl minus 987,65 versuche darzustellen, perfekt, vielen Dank. Die Zahl versuche darzustellen, wird im binärkodierten Dezimalzahl, kurz BCD-Zahl, zuerst das Vorzeichen angegeben. Plus ist entsprechend 0, minus ist 1. Dann wird angegeben die Stellung des Kommas. Also 1, 2, 3, wieso ist da eine 5? Moment. Ach, Quatsch. Sorry. Die Anzahl der Ziffern. Das hat den Grund, dass in einem Datensatz ja beliebig viele Ziffern hintereinander stehen können, die auch beliebig lang sein müssen können. Also muss ich irgendwo wissen, wo die Zahl aufhört. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage vorher an, wie lang die Zahl ist. Das ist Möglichkeit A, die eigentlich bessere Möglichkeit. Oder ich überlege mir ein Terminierungssymbol, was für nichts anderes verwendet wird, wo ich weiß, aha, da ist die Zahl zu Ende. In den üblichen Programmiersprachen hat man für die Wahl so gelegt, dass man meistens ein Terminierungssymbol nimmt, aber auch das ist möglich. Dann ist die nächste Stelle, wo das Komma steht, von hinten gerechnet, Stelle 1, 2 und dann die entsprechende Zahl ohne Komma. So kann ich mir aus diesem Bitmuster diese Zahl zurückkodieren. Dieses Vorgehen hat aber einen riesengroßen Nachteil. Ich habe erstens einen enormen Speicheraufwand, wenn ich ganz, ganz kleine Zahlen habe, also zum Beispiel eine Zahl, die erstmal 20 Nullstellen hat, bevor gleich 20 Nullstellen hat, bevor die eigentliche Information kommt. Und der weitere Nachteil ist, dass mit diesem Zahlensystem im Rechenwerken extrem schwierig zu rechnen ist, beziehungsweise eine Logik zu bauen, die damit rechnen kann. Ja, bitte. Was heißt komplett kaputt? Okay, ja, musste ich da nochmal überprüfen. Also gestern ging es noch. Muss ich mal sehen, was da schiefläuft, kann ich jetzt natürlich ad hoc. Tut mir leid. Ja, es gibt zwar Unterstützung in manchen Architekturen, aber nicht immer. Die weitaus üblichere Darstellung ist die sogenannte Floating-Point-Darstellung. Die Idee hierhinter ist, dass ich die Zahl zerlege, zwar auf diese Art, dass ich zunächst ein Vorzeichenbit habe, dann eine Matrize und dann eine Basis mit einem bestimmten Exponenten, wobei die Basis im Computerbetrieb logischerweise im Normalfall 2 ist, in sehr seltenen Fällen auch 16. Um nun eine nahezu beliebige Gleitkommazahl, wo die Probleme liegen, dazu komme ich gleich, darzustellen, benötige ich lediglich die Information des Vorzeichens, die Matrize und den Exponenten. Das erste Problem, was dabei auftritt, ist, dass ich Dezimalzahlen ja durch eine beliebige Kombination von Matrize und Exponent, wenn ich jetzt Exponent sage, meine ich Basis mit Exponent zusammen darstellen kann. Hier in dem Beispiel habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten, die Zahl 123 darzustellen. Deshalb ist man die Konvention eingegangen, dass Zahlen nur dargestellt werden, beziehungsweise so verschoben werden, dass nur noch eine Zahl vor dem Komma steht. Das hat im Binärsystem dann noch zusätzlich den Vorteil, dass vor dem Komma nur eine 1 stehen kann, weil neben der 0 nur die 1 existiert. Also passt man die Zahl so an, dass wir diese Form erhalten, beziehungsweise im Dezimalsystem diese Form und die 1 wird einfach weggelassen. Das führt allerdings zu Problemen, nämlich mit der Genauigkeit. Wenn wir mal dieses Rechenbeispiel nehmen, dann sehen wir, dass wir, wenn wir diese beiden Zahlen addieren, dass wir bei der kleineren Zahl Informationen verlieren, hinten abschneiden. Also somit Genauigkeit verlieren. Das Problem ist nicht ganz trivial, beziehungsweise auch nicht so ohne weiteres lösbar mit diesem Problem und führt heute noch zu sehr großen Komplikationen, was die numerische Berechnung angeht. Also es ist im Computer nicht trivial, eine riesengroße Zahl mit einer sehr, sehr kleinen Zahl zu verrechnen. Wenn ihr euch überlegt, dass diese Zahl vielleicht noch viel, viel größer ist und diese Zahl noch viel, viel kleiner, dann könnt ihr euch vorstellen, dass hier bald irgendwann alle signifikanten Stellen runterfallen hinten. Und schon multipliziere ich statt mit, oder nehme die Zahl als Exponenten, statt 0,000001 plötzlich mit 0. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich irgendwas mit 0 rechne oder ob da irgendein Wert ist. Nun gibt es dort theoretisch ja auch unendlich viele Möglichkeiten, die Zahl darzustellen. Ich kann die Matrize beliebig lang machen, ich kann den Exponent beliebig lang machen, ich kann das Vorzeichen irgendwo hinschreiben, ich kann die Matrize irgendwo hinschreiben. Die Matrize ist quasi diese Zahl, also diese Zahlinformation. Der Exponent ist, oder ich gehe mal besser noch einen weiter zurück, die Matrize ist hier in dem Fall die 123, in dem Fall die 12,3, in dem Fall die 1,23. Im Gegensatz zum Exponenten, der logischerweise immer der Exponent ist, wie der Name schon sagt. Gibt es den IEEE-Standard. Ich weiß nicht, ob jeden IEEE was sagt. Das ist die Vereinigung der, naja, sagen wir mal, Elektroingenieure in den USA. Die haben sich auf einen Standard geeinigt, der auch heute von so ziemlich jeder üblichen Rechnerarchitektur unterstützt wird, mit der so ziemlich jede übliche Rechnerarchitektur rechnen kann. Und der Aufbau ist immer so, dass bei einer einfachen Genauigkeit wir 1 Bit vorgesehen haben für das Vorzeichen, 8 Bit für diesen Exponenten und 23 Bit für die Matrize. Jetzt könnte es sein, dass diese Information immer noch nicht genau genug ist, zum Beispiel aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Dafür gibt es dann auch noch mit doppelter Genauigkeit, wo vor allem die Matrize vergrößert wurde, aber auch das Feld für den Exponenten. Der dezimale Wertebereich ist hier zu sehen, müsst ihr jetzt nicht unbedingt auswendig lernen, ist aber mal schön gesehen zu haben. Ein weiteres Problem, was es gibt, ist, dass die Null sich nicht eindeutig darstellen lässt. Dafür gibt es bestimmte Sonderzahlen. Die 0 ist eine davon. Es gibt im IEEE-Format auch eine Sonderform, die für die Zahl unendlich gedacht ist, weil man ab irgendeinem Punkt irgendwelche Zahlen nicht mehr darstellen kann, wenn die zu groß wären. Auch dafür gibt es ein Sonderformat. Wie gesagt, Rundungsfehler, Ungenauigkeiten sind das größte Problem. Wenn ihr zum Beispiel später Programmierung macht, werdet ihr feststellen, dass es in Java nicht möglich ist, die Floating-Point-Zahl 1,0 mit der Floating-Point-Zahl 2,0 zu addieren. Dort wird nicht, wie man erwarten sollte, 3,0 rauskommen, sondern 2,999 irgendwas. Spätestens da, wenn ihr soweit seid in der Programmierung, könnt ihr das gerne mal ausprobieren, da könnt ihr diesen Effekt sofort sehen. Gut, sind bis hierher Fragen? Keine? Sehr schön. Dann kommen wir zu dem Hauptteil dieser Vorlesung, beziehungsweise erstmal die Grundlagen dazu, und zwar ist das die Aussagenlogik. Aussagenlogik betrachtet, wie ihr Name schon sagt, Aussagen, und zwar auf ihren Wahrheitswert. Dabei ist zu beachten, dass bei Aussagenlogik, die wir jetzt betrachten, es nur genau 2 Werte gibt, entweder eine Aussage ist wahr oder eine Aussage ist falsch. Und zwar ist sie auch wirklich entweder wahr oder falsch. Sie ist nicht sowohl wahr als auch falsch. Dann gibt es das Prinzip der Extensionalität. Es ist, die Aussage hängt nur von ihren inneren Aussagen ab. Das heißt, es ist kein äußeres Wissen nötig, um zu einem Rückschluss zu machen, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. In der Informatik bietet sich dieses System an, weil wir die Zustände 0 und 1 unterscheiden. Dementsprechend können wir den Zustand 0 zum Beispiel die Aussage falsch zuweisen und dem Zustand 1 die Aussage wahr und können dann in einem Rechensystem mit entsprechenden logischen Verknüpfungen Aussagen treffen, ob die eingegebene Aussage zusammen wahr oder falsch ist. Prinzipiell gibt es auch noch Möglichkeiten mit mehr als 2 Zuständen. Die ist jetzt zumindest in diesem Kurs nicht von Bedeutung, weil wir schon wahrscheinlich genug damit zu tun haben werden, mit 2-zuständigen Logiken zurechtzukommen. Aber nur damit ihr es wisst, es gibt, gibt auch, vor allem wenn man sich Hardware-Designer anguckt, noch andere Zustände, zum Beispiel den hochohmigen Zustand, auch Tri-State genannt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass unterschieden wird, ob jetzt gerade eine Zustandsänderung stattfindet oder nicht. Das ist insbesondere bei Flipflops interessant, auf die wir nachher wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Ja. Aus der Aussagenlogik lässt sich dann insbesondere, wenn man nur Nullen und Einsen betrachtet, die Boolesche Algebra herleiten. Boolesche Algebra betrachtet Funktionen, die vom zunächst nur einen sehr eingeschränkten Zahlenraum haben, der nämlich nur 0 und 1 beträgt, im Gegensatz zu den Zahlenräumen, die ihr wahrscheinlich normalerweise kennt, die unendlich groß sind, wie zum Beispiel die natürlichen Zahlen. Weiterhin betrachtet die Boolesche Algebra Boolesche Funktionen, die immer Abbildungen sind von aus dem Boolschen Zahlenraum mit beliebiger Dimension in einen anderen Boolschen Zahlenraum mit beliebiger Dimension. Ich weiß nicht, seid ihr in Mathe schon so weit zu verstehen, was diese hochgestellten Buchstaben bedeuten? Kurzes Ja, Nein? Nein. Das ist relativ einfach. Das n gibt an, wie groß der Vektor ist. Also wenn jetzt n zum Beispiel 5 ist und m1, dann hätten wir 5 Eingangsvariablen, die auf eine Ausgangsvariable gemappt werden. Hätten wir, wäre n weiterhin 5 und b gleich 2, würden 5 Eingangsvariablen auf 2 Ausgangsvariablen gemappt werden. Bei echten boolschen Funktionen ist es so, dass es immer nur eine Ausgangsvariable gibt, dementsprechend auch m gleich 1, aber beliebig viele Eingangsvariablen. Weiter gibt es drei grundsätzliche Operationen. Das ist zum einen die Unverknüpfung von zwei logischen Operationen, die Oder-Verknüpfung und die Nicht-Verknüpfung. Dann gibt es einwertige Funktionen, die nur einen Eingangswert haben und einen Ausgangswert. Das ist relativ trivial. Wenn es gibt vier Möglichkeiten bei zwei Variablen. Zum einen Frage. Zum einen die Identität. Das heißt, der Ausgangswert ist gleich dem Eingangswert. Sollte relativ intuitiv sein. Dann die Negation. Der Ausgangswert entspricht genau dem Gegenteil des Eingangswertes. Also wenn der Eingangswert 1 ist, ist der Ausgangswert 0 und umgekehrt. Es gibt zwei Darstellungsmöglichkeiten. Wir werden auch im Rahmen der Vorlesung beide Möglichkeiten nutzen. Zum einen kann man es in der Art darstellen, dass so ein Zeichen vor die Variable gesetzt wird. Oder ich kann einen Querbalken über die Variable machen. Beides bedeutet, dass diese Variable negiert wird, also das Gegenteil von dem. Und dann gibt es noch die beiden sozusagen festen Funktionen. Die 1-Funktion liefert, egal bei welchen Eingangswert ich benutze, immer den Ausgangswert 1. Also egal, ob die x-Variable 0 ist oder 1 ist, wird das Ergebnis der Funktion immer 1 sein. Und die 0-Funktion wird immer das Ergebnis 0 liefern, egal ob das der Eingabewert 0 oder 1 ist. Sind bis hierher erstmal Fragen, weil das ist super, super wichtig. Also eine boolsche Funktion ist nichts anderes als eine normale mathematische Funktion, wie ihr sie hoffentlich schon aus der Schule kennt, nur dass der Zahlenraum extrem eingegrenzt ist, nämlich dass das Ergebnis entweder 0 oder 1 sein kann und dass die Eingabewerte auch nur 0 oder 1 sein können. Ja. Ja, momentan gibt es noch keinen Zusammenhang. Den Zusammenhang werden wir nachher darstellen. Wir werden heute lernen, wie man mit Hilfe der boolschen Algebra binäre Zahlen zum Beispiel addiert. Das sind jetzt momentan noch zwei unterschiedliche Zweige, die wir nachher zusammenführen. Reicht das erstmal?
Ja.
Gut, erstmal abwarten. So, dann gibt es weitere Funktionen, weitere zwei Fundamentalfunktionen, die diesmal nicht nur eine Eingangsvariable betrachten, sondern zwei und sie wiederum auf eine Ausgangsvariable mappen. Zum einen ist dort die Und-Verknüpfung. Und bedeutet, dass der Ausgangswert genau dann wahr ist, wenn auch beide Eingangswerte wahr sind. Das heißt, wenn sowohl x als auch y 1 sind. Sollte eins von beiden 0 sein oder beide 0 sein, wird auch das Ergebnis der Funktion 0 sein. Dann gibt es die Oder-Verknüpfung. In der Oder-Verknüpfung, denke ich auch relativ intuitiv, wird der Ausgangswert wahr sein, wenn einer der beiden Eingangswerte wahr ist. Also wenn x oder y 1 ist. Dann gibt es die Antivalenz oder exklusives Oder. Das ist genau dann wahr, wenn einer der beiden Eingangswerte wahr ist. Nämlich, wenn entweder x wahr ist oder y wahr ist. Nicht, wenn im Gegensatz zu der normalen Oder-Funktion sowohl x als auch y wahr ist. Dann gibt es die Äquivalenz. Dort ist der Ausgangswert genau dann wahr, wenn sowohl der Eingangswert, wenn sowohl der x-Eingangswert wahr ist, als auch der y-Eingangswert wahr ist. Dann die Implikation. Ich glaube, ich langweile euch ein bisschen damit, das hier alles aufzuzählen, oder? Okay. Die Implikation ist genau dann wahr, wenn, beziehungsweise ist auch wahr, wenn x 0 wahr ist, aber, sorry. Ja. Moment, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Genau. Ist genau dann wahr, wenn x y impliziert. Also, wenn x 0 ist, impliziert das auch, dass y 0 ist. Also kann die Funktion nur wahr sein, wenn x und y 0 sind. Wenn x wahr, doch. Ja, na klar, wenn x 0 ist, impliziert das nicht unbedingt, dass y 0 ist. Also um vielleicht mal ein Beispiel, weil erfahrungsgemäß haben Studenten mit der Implikation immer die meisten Probleme. Ein gutes Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel, wenn die Straße nass ist, wenn es regnet, kann ich zum Beispiel daraus schlussfolgern, dass die Straße nass ist. Aber wenn die Straße nass ist, kann ich noch lange nicht sagen, es hat geregnet, weil es könnte ja die Straßenkehrmaschine gerade drüber gefahren sein. Oder ein anderes Beispiel für die Implikation ist, wenn ich sage, ich habe einen Pudel, dann könnt ihr daraus schlussfolgern, dass ich einen Hund habe. Aber wenn ich sage, ich habe einen Hund, könnt ihr noch lange nicht daraus schlussfolgern, dass ich einen Pudel habe. Ich glaube, das ist wirklich ist eine anschauliche Version, die Implikation darzustellen, als jetzt mit den booleschen Variablen. Und dann gibt es last but not least jeweils die Negation der und oder Funktion. Dort ist der Ausgangswert genau das Gegenteil der und oder Funktion. Das heißt, die Nicht-und-Funktion ist immer dann wahr, wenn beide Eingangsvariablen 0 sind. Und die Nicht-oder-Funktion ist immer dann wahr, wenn genau beide Eingangsvariablen 0 sind. Sind bis dahin Fragen? Auch das ist zentral heute. Gut. Dann ist die Frage, was für Verknüpfungen von den beiden bzw. von den Funktionen, die ich bisher vorgestellt habe, sind notwendig, um festzustellen, um sämtliche anderen Abbildungen darzustellen. Es stellt sich heraus, Entschuldigung, dass wir entweder die Oder-Funktion und die Nicht-Funktion brauchen, die Und-Funktion und die Nicht-Funktion oder nur die Nicht-Und-Funktion oder nur die Nicht-Oder-Funktion oder die Eins-Funktion, die exklusive Oder- und die Oder-Funktion, um eine beliebige Anzahl von Aussagen darzustellen, wobei beliebige Anzahl heißt jede Aussage. Moment. Genau. So, dann gibt es jetzt neben diesen Aussagen lässt sich jetzt ist übertrieben zu sagen, wie mit jeder anderen mathematischen Funktion, aber es gibt auch wie beim normalen Multiplizieren, Addieren, Subtrahieren, Dividieren Rechenregeln für boolesche Funktionen. Die erste und wichtigste Regel ist die de Morganische Regel. Die werden wir auch kurz beweisen, wobei Beweisen in der booleschen Algebra ziemlich trivial ist, weil die Anzahl der Eingangswerte und Ausgangswerte ist extrem begrenzt. Die Eingangswerte können entweder nur 0 oder 1 sein. Das heißt, ich habe für zwei Eingangsvariablen lediglich 4 Zustände. Wenn ich jetzt also mir die Morganische Regel angucke, also machen wir es so. Also zum Beispiel, ja sorry, wenn das jetzt hier gleich noch nicht so gut funktioniert, das ist das erste Mal, dass ich die eChark hier benutze. Also die Frage ist, ob x, wo waren wir, genau die, x und und y nicht gleich ist nicht x oder nicht y. Ja. Beides, beides, hatte ich ja gesagt. Wir werden beides benutzen. Das ist mit diesem, warum es dieses komische Zeichen gibt, ist, dass es im normalen Textsatz relativ kompliziert ist, den Balken oben drüber zu machen. Aber der Balken ist meistens offensichtlicher, wenn man die ganze Funktion sieht. Wenn ihr so einen geklammerten Term habt und davor nur dieses eine Zeichen habt, dann ist es schwer, müsst ihr die Klammern abzählen, bis wo dieses nicht jetzt einfach geht. Und mit diesem Balken ist das relativ klar, bis wo es geht. So, dann ist jetzt die Frage, welche Möglichkeiten gibt es für Eingangssignale? X und Y. Null eins, null eins, null null, eins eins. Dann ist erstmal vielleicht als Zwischenrechnung x und y. So, sagt mal an, was muss ich jetzt eintragen? Okay, und logischerweise ist dann x und y nicht eins, 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 null. So, jetzt ist die Frage, was ist nicht x oder nicht y? Ja. Weiter? Jupp. Jupp. Und wie wir sehen, sind beide gleich. Vielleicht sollte ich hier noch hinschreiben. Also ganz einfach bewiesen, erste De-Morgan'sche Regel. Dasselbe Prinzip gilt für die anderen. Es gibt noch eine zweite De-Morgan'sche Regel. Werden wir jetzt nicht nochmal beweisen. Die könnt ihr als Übung gerne mal zu Hause beweisen. Ist auch immer mal so eine beliebte Klausuraufgabe. Zeigen Sie, dass das und das gilt. Lässt sich bei Boolschen Funktionen immer gut über so eine Wertetabelle machen, weil, wie gesagt, die Anzahl der Eingangswerte begrenzt ist. Bei zwei Eingangsvariablen 4, bei drei Eingangsvariablen sind es dann schon 8. So fies werden wir vielleicht im Test nicht sein, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gibt es dann noch das Assoziativgesetz, gilt für die Und-Funktion, die Ober-Oder-Funktion und das Exklusiv-Oder. Dann gibt es das Kommutativgesetz, gilt auch für die Und-Oder- und Exklusiv-Oder-Funktion. Warum gilt es zum Beispiel für die Implikation nicht? Na? Habe ich eigentlich vorhin schon gezeigt. Würde es gelten, könnte man auch daraus schließen, dass ich, wenn ich einen Hund habe, einen Pudel habe. Dann gibt es noch das Distributivgesetz. Ist auch ähnlich wie bei der normalen Addition und Multiplikation. Quasi Klammer auflösen. Und dann gibt es noch Idempotenzgesetz. Sollte definitiv offensichtlich sein, dass wenn ich x oder x nehme, dass das wieder x ist, beziehungsweise wenn ich x und x habe, dass es wieder x ist. Dann gibt es die Absorptionsregel. Das heißt, wenn ich x oder nicht x habe, ist logisch, dass beide eines von beiden irgendwie 1 sein muss, wenn x nur 0 und 1 sein könnte. Genauso gut das Gegenteil, wenn ich x und nicht x rechne, muss 0 rauskommen, weil nicht beides gleichzeitig 1 sein kann. Ähnlich funktioniert das Ganze mit der X-Oder-Verknüpfung. Klar, die beiden können nicht unterschiedlich sein, wenn ich zweimal dasselbe habe. Und bei der Verknüpfung ist auch klar, dass das eine immer das Gegenteil vom anderen sein muss. Dann ist klar, dass wenn das hier schon 1 ist, das hier nicht mehr interessiert. Genauso gut das hier, weil wenn x 1 ist, wird sowohl der Klammerterm 1 sein als auch das vor dem Klammerterm. Und last but least lassen sich Konstanten wegoptimieren. Ist gerade, wenn ich Schaltungen baue, immer sehr interessant, weil immer oft Konstanten vorkommen. Wenn ich eine Logiksynthese mache, ist es gut, die immer rauszuwerfen, weil ich werde dadurch die Schaltung kleiner werden. Wenn ich irgendwas mit Null veroder, ist klar, dass wieder das rauskommt, was vorher war, dass die Null einfach ignoriert werden kann. Ist quasi das neutrale Element beim Oder. Wisst ihr, was ein neutrales Element ist? Seid ihr da in Mathe schon weit genug? Okay, dann ein Beispiel. Bei der normalen Multiplikation ist zum Beispiel 1 das neutrale Element. Was ist dann bei der Addition das neutrale Element? Richtig, also das neutrale Element ist immer eine Zahl zu einer Operation, die keinerlei Veränderungen am Wert sich an sich vornimmt. Für die Und-Verknüpfung ist dann die 1 das neutrale Element. Und wenn ich was mit 1 veroder, ist klar, dass immer 1 rauskommt. Das ist genauso wie, wenn ich irgendwas mit 0 multipliziere, immer 0 rauskommt. Und für exklusiv oder sind die Regeln dann entsprechend. Gut, das war jetzt Wurtsche Algebra in a nutshell. Fragen bis dahin? Ja. Ja. Also, wir wollten zeigen, dass das hier gilt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt für alle möglichen Eingangswerte von x und y, also 4, haben wir jetzt sowohl gezeigt, wie die Werte der linken Seite sind, als auch gezeigt, wie die Werte der rechten Seite sind. Und da die hier an allen Stellen übereinstimmen, muss logischerweise das da oben auch gelten. Weitere Fragen? Gut. Bitte? Ja. Also ich werde mal gucken, vielleicht kann ich es auch online stellen, das werde ich aber erst nach der Vorlesung wissen, ob das alles so klappt. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich damit arbeite. Nee, ich meine das hier, was ich da angeschrieben habe. Deshalb schreibe ich es jetzt auch nicht auf der Tafel in der Hoffnung, dass ich es danach als PDF habe und es ins ISIS stellen kann. Wir werden aber gleich nochmal ein bisschen komplexeres Beispiel machen. Okay? Gut. Dann kommen wir jetzt zur Informationsverarbeitung, beziehungsweise warum wir uns das jetzt alles angetan haben, zum einen mit Binärzahlen und zum anderen mit den Boolschen Funktionen. Zuerst ein kleines Beispiel aus der Schaltungstechnik, wie ich Boolsche Funktionen mit einfachen Schaltern übertragen kann. Eingangswert ist quasi die Batterie, die gibt immer 1 und Ausgangswert ist die Lampe. Ich werde mal ein bisschen weiter vorkommen. Das heißt, immer wenn die Lampe leuchtet, ist das Ergebnis der Funktion 1, immer wenn die Lampe dunkel ist, ist das Ergebnis der Funktion 0. Wenn ich jetzt gucke und hier diese Oder-Verknüpfung nehme, leuchtet die Lampe genau dann, wenn einer der beiden Schalter geschlossen ist. Also entweder der obere oder der untere. Im Gegensatz zur Und-Verknüpfung, da leuchtet die Lampe genau dann, wenn sowohl der linke Schalter als auch der rechte Schalter geschlossen ist. Beim Not ist jetzt hier nicht so wirklich gut dargestellt, weil das nicht offensichtlich ist, wie es funktioniert. Beim Not ist es so, dass die Lampe genau dann leuchtet, wenn der Schalter offen ist sozusagen. Also genau das Gegenteil von dem, was jetzt da ist. Und die XOR-Verknüpfung sieht man auch hier, dass die Lampe genau dann leuchtet, wenn die obere Reihe von Schaltern beide zu sind, also einer auf 0, der andere auf 1, die sind so ein bisschen verbunden. Das heißt, wenn einer schaltet, schaltet auch der darunter. Und ja, das ist erstmal die einfache Darstellung. Logischerweise macht man das in einem Computer nicht mehr mit Schaltern. Im Computer benutzt man Transistoren. Das sind winzig kleine Schalter. Mit winzig klein meine ich, dass auf einen Quadratmillimeter mehrere zig Millionen, 100 Millionen Transistoren untergebracht werden können, was auch die Computer an sich so effizient macht. Um nun das in der Schaltung besser darstellen zu können, weil wir ja gerade schon gesehen haben, dass das mit diesem Schalter nicht so optimal ist, ist man dazu übergegangen, sogenannte Gattersymbole einzuführen. Dabei gibt es drei Darstellungsformen. Die amerikanische ist für uns hier nicht von interessant, habe ich ehrlich gesagt auch selten gesehen in Schaltungen. Viel interessanter sind die alte DIN-Norm und die DIN-Norm. Eigentlich ist das, was man heute verwenden sollte, aber es gibt noch in unzähligen Werken, auch wenn ihr in die Bibliothek geht und euch ein Buch greift zu Schaltungstechnik, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr diese Gatter vorfinden werdet. Aus dem Grund werde, wenn ich gleich zeichne, ich auch die verwenden. Auf den Folien habt ihr die, dann habt ihr beides mal gesehen. Ich denke nicht, dass ihr das hier groß verwenden werdet im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, weil uns einfach die Zeit dazu fehlt, das zu benutzen, höchstens für Kleinigkeiten, für kleine Schaltungen, wie wir sie gleich sehen werden. Jetzt gibt es in der Schaltungstechnik, insbesondere wenn man sich verschiedene Fertigungstechnologien von Mikrochips anguckt, immer das Problem, dass nicht zwingend alle Funktionen verfügbar sind. Deshalb ist oft das Problem, dass ich zwar mir eine Logikschaltung ausgedacht habe, wie zum Beispiel diese Exklusiv-Oder-Schaltung, aber ich habe diesen Logikbaustein gar nicht zur Verfügung. Das heißt, in meinem Lego-Kasten fehlt dieser Baustein. Also muss ich mir diesen Baustein irgendwie aus anderen Bausteinen zusammenbasteln. Wie macht man das? Mit den Umformungsgesetzen, die wir am Anfang schon hatten. Wir haben gesehen, dass wir mit einer, zum Beispiel mit einem Nicht-und-Gatter oder mit einem Nicht-oder-Gatter jede beliebige andere Form von logischem Ausdruck darstellen können. Zum Beispiel auch die Exklusiv-oder-Funktion. Diese Aufgabe ist die Frage, wie wird eine Exklusiv-oder-Funktion nur mit dem Nicht-und-Gatter dargestellt? Hier habt ihr eine Möglichkeit, ich werde noch eine zweite Möglichkeit jetzt mit euch sozusagen live durchgehen, damit ihr mal sehen könnt, wie es geht und hier nicht nur an der Tafel rangeworfen bekommt und ja, so ist es. Also wie gehe ich vor? Erstmal weiß ich, wenn ich mir das angucke, exklusiv oder heißt, entweder die Aussage ist wahr, wenn ich entweder x und nicht y habe oder ich habe nicht x und nicht y. Das sollte man irgendwie wissen, das kann man sich aber, denke ich, auch relativ schnell überlegen. Wenn ich mir die Tabelle angucke und gucke, wie sind die Eingangswerte, wie sind die Ausgangswerte, komme ich, denke ich, relativ schnell auf diese Darstellung. So, jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir Probleme. Ein Problem ist, dass ich hier eine Negation habe, die ich nicht darstellen kann, weil ich nur Nicht-und-Gatter habe. Und das andere Problem ist, dass ich hier ein Oder habe, was ich auch nicht darstellen kann mit den Nicht-und-Gattern. Also, was mache ich? Erstmal versuche ich dieses Nicht-Y und dieses Nicht-X, achso, das kann ich vielleicht auch noch markieren, dieses Nicht-X durch ein Nicht-und-Gatter darzustellen. Wie kann ich das am besten machen? Jemand eine Idee? Wie kriege ich aus Y Nicht-Y? Ja, Negation haben wir nicht. Wir haben das Einzige, was wir zur Verfügung haben, ist sowas hier. Moment. Ach so, was ich, ja, vielleicht was ich vorhin noch hätte erwähnen sollen, bin ich jetzt einfach mal dreist drüber weggegangen. Es hat aber auch keiner gefragt, was diese Kullern hier bedeuten. Kullern heißen grundsätzlich immer Negation. Das heißt, der Ausgang ist das Gegenteil von dem. Also wenn ihr hier euch das Und-Gatter anguckt und das Nicht-Und-Gatter, dann seht ihr, die unterscheiden sich nur in diesem Punkt. Und der Punkt heißt halt, dass es immer die Negation ist. Der Punkt kann auch zum Beispiel am Eingang stehen, dann heißt es, die Eingänge werden negiert. Gut, aber was wir jetzt haben, ist quasi nur dieses Gatter, was ich jetzt sehr schlecht gezeichnet habe. Ja? Genau, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, du meinst das Richtige. Also, was man machen kann, ist x und y nicht. Klar? Wir legen quasi an beide Eingänge hier y an und kriegen dann hinten y nicht raus. Ja? Welches x? Wo? Ja, ja, bei dem zweiten Term sind wir noch nicht. Also das hier, ich schreibe es mal komplett hin. Beim zweiten Term müssen wir entsprechend dann machen x und x nicht und y. Klar soweit? Jedem klar, was ich gemacht habe? Wichtig? Okay. So, dann kümmern wir uns mal um das nächste Problem. Ich werde jetzt mal die Gleichung ein bisschen umschreiben, weil sonst muss ich jetzt hier immer ewig viel schreiben. Wir sagen jetzt einfach mal, dass das hier a ist und das hier ist b. Dann können wir mal eine kleine Nebenrechnung machen. Was wir jetzt haben, ist dort ja a oder b. Was nicht geht, weil wir nur Nicht-und-Gatter haben. Also ist jetzt die Frage, wie bauen wir das um? Wenn ihr euch an die morgensche Regel von weiter oben erinnert, können wir das umformen. Ist jetzt nicht genau, wie es hier ist. Also wir werden jetzt quasi es von rechts nach links. Wir haben jetzt quasi wie rechts das Oder. Also machen wir erstmal A und B. Dann müssen wir ja beides negieren. Haben wir also nicht A, nicht B und das darüber. Und schon haben wir es mit einem Nicht-Oder-Gatter. Also können wir das umbauen zu x und y und x und, x und x nicht und y. Ihr seht, warum ich die Nebenrechnung gemacht habe. Es wird schnell sehr unübersichtlich. Ja, sind bis dahin noch Fragen? Ich weiß, ist erstmal ungewohnt und verwirrend. Wenn man es ab und zu gemacht hat, ist es relativ einfach. Okay. Ja? Bitte? Ja, das wollte, ja. Ja, also der Punkt ist, ja, es ist vielleicht jetzt von mir ungünstig, dass ich so hingeschrieben habe. Das ist nicht ganz komplett. Das Problem ist ja, wie negieren wir das A und das B? Da müssten wir jetzt theoretisch nochmal denselben Trick anwenden, wie wir vorher angewendet haben, weil wir ja dieses A und B nicht negieren können. Also wenn ich diese Gleichung ist eigentlich immer noch nicht fertig, aber das will ich euch jetzt ersparen. Theoretisch müssten wir diesen Term auch nochmal verunten und wieder negieren, weil wir mit den Gattern sonst nicht zurechtkommen. Das ist korrekt. Also eigentlich, wenn ich mal hier oben bleibe, müsste es sowas hier sein. Ja. A und A nicht und B. So ist es eigentlich korrekt, aber wenn ich das jetzt unten noch mit reinschreibe, dann ist die komplette Zeile voll und ihr seid komplett verwirrt. Gut. Dann können wir jetzt Funktionen verknüpfen, aber wir wollen ja Informationen nicht nur aufaddieren und verarbeiten, wir wollen Informationen auch irgendwie speichern. Und zum Speichern kann man diese Gatter, diese logischen Grundgatter, zu so einem genannten Flip-Flop oder einer bistabilen Kippstufe, wie es so schön auf Deutsch heißt, zusammenschließen. Üblich ist eigentlich der Ausdruck Flip-Flop, bistabile Kippstufe, ist erstens sehr lang und habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Wie funktioniert das? Ich habe dafür mal eine kleine Demo mitgebracht, die hoffentlich jetzt auch funktioniert. Also wir haben prinzipiell zwei Eingangssignale. Zwei Eingangssignale. Einmal Set, einmal Reset. Und zwei Ausgangssignale. Hier in dem Fall sind es zwei. Einmal der Ausgangswert, den ich quasi der gespeicherte Wert des Eingangssignals und dann die Negation. Negation brauchen wir eigentlich nicht, aber kriegen wir quasi gratis dazu. Macht es in der Schaltungstechnik manchmal einfacher, weil wir, wie ihr gerade gesehen habt, öfter mal auch den negierten Wert braucht. Deshalb macht es keinen Sinn, diesen Ausgangswert dann nochmal mit einem extra Inverter zu negieren. Dementsprechend gibt es das hier quasi gratis dazu. So, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt hier mal das Signal Reset auf 1 setze, seht ihr, dass hier oben umgeschaltet wird. Das Signal wird auch gehalten. Wenn ich das hier wieder wegnehme, bleibt das Signal auch. Das heißt, das Ausgangssignal ist erstmal unabhängig von dem, ob hier dieses Reset gesetzt ist oder nicht. Wenn ich den Wert jetzt umschalten will, wenn ich den Ausgangswert wieder auf 1 haben will, lege ich einfach den Strom auf 1 bei dem Set-Eingang und schon habe ich den Ausgangseingang auf 1 gesetzt und kann, egal ob der jetzt an ist oder nicht, wird der Ausgangswert gehalten. Der Zustand, dass beide an sind, ist nicht erlaubt. Wie ihr seht, ist dann der logische Ausdruck, nicht wahr, weil sowohl der Ausgangswert 1 ist, als auch die Negation des Ausgangswertes. Deshalb heißt das auch, wie es in den Folien ist, verboten. Es macht es jetzt erstmal nicht kaputt, aber wie gesagt, würde mir meine Logik zerstören, weil wir ja vorhin gesagt haben, entweder ist ein Wert wahr oder falsch und nicht beides. Gut. Dann wisst ihr ja vielleicht, dass ein Computer einen Takt hat. Das hat den Hintergrund, dass ich einen bestimmten Zeitpunkt haben will, an dem diese Sachen umgesetzt werden. Und zwar möchte ich im gesamten Rechner einen gleichen Zeitpunkt haben. Das hat den Hintergrund, dass dieses System dadurch wesentlich einfacher zu beschreiben ist, weil wenn ich weiß, wann sich Dinge ändern, kann ich auch darauf reagieren. Wenn ich nicht weiß, wann sich Dinge genau ändern, müsste ich für jeden x-beliebigen Fall in der Zeit ausrechnen, was passiert am Ausgang. So weiß ich genau, wenn ich das simuliere, okay, es passiert nur, wenn sich am Takt was ändert. Das heißt, ich muss ja irgendwie diese Milliarden von Transistoren, die in einem Mikrochip drin sind, muss ich ja irgendwie handeln und wissen, was passiert wann. Deshalb hat man sich den Takt überlegt und der Takt macht es wesentlich einfacher. Der sorgt nämlich dafür, dass im Flipflop nur der Wert übernommen wird, wenn das Taktsignal anliegt. Auch dafür habe ich eine Demo. Mal sehen. Genau, also was jetzt passiert ist, das hier, was hier so blinkt, ist das Taktsignal. Kann man das überhaupt erkennen, die grauen? Naja, gerade so. Ist das Taktsignal. Und ihr seht, wenn es jetzt aus ist und ich den Eingang einmache, tut sich am Ausgang hier erstmal nichts. Und sobald das Taktsignal auf 1 wechselt, wird der Ausgangswert geändert. Genauso umgekehrt, wenn ich jetzt den Eingang ausschalte, tut sich auch erstmal nichts am Ausgang und sobald das Taktsignal auf 1 liegt, wird der Ausgang übernommen. Das ist quasi die Low-Level-Darstellung eines getakteten Flip-Flops. Ich werde das vielleicht ein bisschen was zu dem Programm. Das ist von der Uni Hamburg, ist für Lehrzwecke auch entwickelt worden. Wenn ihr wollt, kann ich euch A, einen Link zu dem Programm geben. Dort gibt es auch noch mehr Beispiele und ich würde die Beispiele, die ich hierfür jetzt gemacht habe, mit ins ISO stellen. Besteht da Bedarf? Okay. Ja. Das sind die DIN-Zeichen und ja. Die alten, genau. Das ist das, was ich meinte. Also ist in fast 90% der Literatur, die ihr hier so findet, werdet ihr noch die alten DIN-Zeichen sehen. Deshalb haben wir die auch noch mit drauf auf den Folien. Die neuen sehe ich, beziehungsweise habe ich bisher relativ selten gesehen. Auch wenn ihr euch einen Schaltplan-Editor anguckt oder sonst irgendwas, da sind meistens diese alten Symbole noch mit drin. Okay. Dann geht's weiter. So, also können wir erstmal zwei unterschiedliche Typen von Schaltungen betrachten. Zum einen die zustandsbehafteten und zum anderen die zustandsunbehafteten. Die zustandsunbehafteten sind, wie gesagt, einfache boolesche Funktionen. Der Ausgangswert ändert sich, sobald sich der Eingangswert ändert. Es wird einfach nur abgebildet. Im Gegensatz dazu die zustandsbehafteten Funktionen, die hängen von der Vergangenheit ab. Das heißt, sie hängen nicht nur vom momentanen Eingangswert ab, sondern sie hängen auch von dem vergangenen Eingangswert oder von dem vergangenen Ausgangswert ab. Das ist wirklich sehr zentral zum Verstehen, wie Rechner funktionieren. Weil wenn ihr euch überlegt, egal wie ihr mit einem Rechner arbeitet, ihr füttert ja nicht ständig sämtliche Informationen neu rein. Irgendwo greift ihr immer auf Informationen zurück, die schon existieren. Das heißt, moderner Rechner, Desktop-Rechner, arbeitet immer zustandsbehaftet. So, dann ist es so, wie ihr gesehen habt, wenn ich jetzt schon allein so einen getakteten Flipflop habe, habe ich da schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Symbole für benutzt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt einen Mikrochip baue, der aus Milliarden von Transistoren besteht. By the way, ein Inverter besteht zum Beispiel aus 4 Transistoren. Einen NAND-Gatter, glaube ich, aus 6, habe ich jetzt gerade nicht, auch nur 4. Ein Inverter sogar nur aus 2, sorry, ein Inverter aus 2, ein UND- oder ODER-Gatter aus 4. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ich jetzt schon so einen einfach getakteten Flip-Flop habe, habe ich schon 16, 18 Transistoren. Das wird extrem schnell, extrem unübersichtlich. Aus dem Grund fasst man diese kleineren Einheiten zu größeren logischen Einheiten zusammen und hat für zum Beispiel für den Flipflop, den ich euch gerade gezeigt habe, diesen SR-Flipflop, zum Beispiel kann man so ein Schaltsymbol wählen. Die werden dann zu Blockschaltbildern zusammengefasst, die theoretisch auch genormt sind, aber praktisch macht, wenn man über diese Gatterebene hinausgeht, jeder, was er will. Also das heißt nicht, dass ein Flipflop immer so aussehen muss, wie es hier ist. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich, beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlich wird er anders aussehen, wie ihr auch gleich sehen werdet. So, jetzt konnte ich ja bisher immer nur ein Bit speichern. Das will ich ja meistens nicht. Normalerweise will ich mehrere Bits speichern. Wenn ich zum Beispiel ein ASCII-Zeichen speichern will, muss ich ja 8 Bit auf einmal speichern und nicht nur eins. Dementsprechend fasst man mehrere Flipflops zu einem sogenannten Register zusammen. Ein Register ist quasi die Kombination aus mehreren Flipflops mit einer gemeinsamen Taktleitung. Das heißt, die Eingangssignale aller Flipflops werden alle zum selben Zeitpunkt übernommen, werden alle zum selben Zeitpunkt übernommen. Jetzt kriegt ihr schon eine Idee dafür, wieso man Takt eingeführt hat. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, dass ich zu einem spezifischen Zeitpunkt die Werte übernehme. Weil diese Eingangswerte könnten sich ja ändern. Ich könnte ja statt einem A plötzlich ein Z anlegen und dieser Takt stellt wirklich sicher, dass wirklich nur das komplette A übernommen wird und nicht die erste Hälfte der Bits vom A übernommen werden und die letzte Hälfte der Bits vom Z übernommen werden. Gut, dann kann man, wenn man das hat, Flipflops nicht nur zu Registern zusammenschließen, sondern zu sogenannten Schieberegistern. Kann man die zu Schieberegistern zusammenschließen. Mit einem Schieberegister kann man bereits das erste Mal rechnen. Bisher können wir ja noch nichts weiter außer speichern. Rechnen funktioniert mit einem Schieberegister so, dass ich Zahlen multiplizieren kann oder dividieren kann. Wenn ihr euch überlegt, in einer binären Darstellung bedeutet ja, eine Zahl nach rechts zu verschieben, quasi, also das niedrigste Bit fällt raus, die Zahl durch 2 zu teilen und die Zahl nach links zu verschieben, die Zahl um 2 zu multiplizieren. Ist das jedem klar, warum das so ist? Ja, nein? Gut. Was? Wem nicht? Soll ich es nochmal erklären? Ja? Okay. Okay, nehmen wir einfach mal die Binärzahl, weiß ich nicht, nehmen wir mal 4. Okay, wenn ihr euch jetzt überlegt, wenn ich es einfach 1 nach links shifte, dann wird daraus ja 0 und vorne logischerweise eine 1 reinfütter. 0, 1, 0, was dann 2 ist. Und wenn ich es andersrum nach rechts shifte, kommt dort raus 1, 0, 0, 0, was eine 8 ist. Du guckst ungläubig. Was? Welchen Teil? Warum habt ihr das verstanden, was ich mit Schieben meine? Vielleicht noch mal eine andere Zahl. Nehmen wir mal vielleicht mit mehr Einsen drin, nehmen wir mal eine 6. Wenn ich jetzt alle Zahlen um 1 nach rechts schiebe, kommt 3 raus. Wenn ich alle um 1 nach links schiebe, kommt logischerweise 12 raus. Ist es jetzt klarer, was ich meine mit Schieben? Okay. Wir müssten es auch noch mal in der Übung haben. Ich weiß es nicht genau. Gut. Auch dafür habe ich was vorbereitet. Zack. Okay. So, also wie ihr seht, hier ist schon mal diese Flip-Flop-Darstellung, weicht schon von der Flip-Flop-Darstellung auf der Folie aus, das ist ab, das ist genau das, was ich meinte, da macht jeder unterm Strich sein Ding. Das hier unten ist die gemeinsame Taktleitung, auch wie es auf der Folie war, und das hier oben ist der Eingang, hier unten seht ihr die Ausgänge. Wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel eine 1 reinfütter, dann seht ihr, dass die sich zuerst hier ins erste reinsetzt, dann weiterläuft, wenn ich die 1 vorne ausschalte, laufen diese beiden Bits weiter nach rechts. Und sobald ich hier vorne wieder eine 1 anlege, wird das bei einer positiven Flanke hier übernommen und läuft wieder weiter. Ist jedem klar, was ein Schieberegister macht? Gut. So, dann kommen wir mal zum Datenspeichern. Okay, so, bis jetzt hatten wir ein Register, da kann ich ein Wort drin, ein bisschen Ruhe bitte, halbe Stunde noch, kann ich ein Wort drin speichern, ist erstmal schön. Aber ich will ja viel mehr Daten speichern. Ich habe ja eine riesige MP3-Musiksammlung, vielleicht habe ich mir auch ein paar Filme irgendwo runtergeladen. Und ja, wo lasse ich die alle? Da bringt mir natürlich ein so ein Register nichts. Da bringt es mir auch nicht, wenn ich zig Register aneinander reihe, dann weiß ich ja immer noch nicht, wo fängt jetzt meine MP3-Sammlung an und wo hört die Filmsammlung auf. Der Punkt ist, ich muss die Sachen irgendwie ansprechen können und sagen, okay, dort fängt die MP3-Sammlung an, von da und bis da und da ist sie zu Ende. Also hat man sich Speicher überlegt, der adressierbar ist. Adressierbar heißt, jedes Wort, zum Beispiel 8-Bit oder 32-Bit oder 64-Bit, das hängt vom Rechner ab. Wort ist immer eine Ansammlung von Bits, wenn ich jetzt vom Wort rede, lässt sich durch eine andere Zahl ansprechen. Das heißt, ich habe hier in diesem Beispiel 4 Speicherzellen Und wenn ich jetzt das Wort zum Beispiel aus Speicherzelle 4 haben will, würde ich hier die Binärzahl 4 anlegen. Also 1, 1. Am Ausgang würde dann der Inhalt der Speicherzelle 4 erscheinen. Genauso gut kann ich, wenn ich den Inhalt der Speicherzelle 1 haben will, würde ich, ups, sorry, ja, die sind falsch durchnummeriert. Wenn ich den Inhalt der Speicherzelle 4 haben will, lege ich hier logischerweise 3 an, also 1, 1. Wenn ich den Inhalt der Speicherzelle 1 haben will, würde ich hier 0 anlegen, also 0. Die typische Darstellung von einem Speicher in einem Blockschaltbild seht ihr wieder hier oben. Die Adressleitung ist genau das hier, nämlich die Daten, die ich haben will. Und der Ausgang ist, sind die Daten, die ich hier unten angefordert habe, ist in beide Richtungen. Das heißt, ich kann nicht nur in einem Speicher Daten abrufen. Ich kann auch, wenn ich hier ein entsprechendes sage, dieses Write-Signal auf 1 setze, kann ich genauso gut in die andere Richtung Daten ablegen. Sind bis dahin erstmal Fragen? Jeder weiß jetzt, wie man Daten speichert, zumindest sehr primitiv, ehe wir zum komplexeren Datenspeicher kommen. Okay, so, nun habe ich euch ja schon gesagt, wie viele Transistoren so ein Flipflop hat, dann könnt ihr euch ja in etwa ausrechnen, dass wenn ich meine Daten alle so speichern würde, ich einen riesigen Wust an Transistoren hätte und meine halbe Chipfläche nur für Speicher drauf geht. Das geht natürlich nicht. Und dementsprechend haben sich die Datentechniker, okay, haben sich die Datentechniker was überlegt, und zwar den dynamischen Speicher. Das, was wir hier vorhaben, nennt sich im Gegensatz dazu statischen Speicher. Statischer Speicher heißt, die Information wird gehalten, egal was ist. Solange Strom anliegt, ist die Information da. In einem dynamischen Speicher ist das nicht der Fall, der ist anders aufgebaut. In einem dynamischen Speicher wird die Information in einem kleinen Kondensator gehalten. Weiß jeder, was ein Kondensator ist? Okay. Wer hatte Physik in der Schule? okay, dann müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dass ein Transistor ein kleines elektronisches Bauelement ist, was eine bestimmte Ladung, also 0 oder 1, speichern kann, allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Also die Information geht irgendwann verloren. Und dieser Punkt, dass die Information verloren geht, ist erstmal ein Nachteil vom dynamischen RAM, DRAM. Es kommt noch viel schlimmer, auch wenn ich die Information abrufe, geht die erstmal verloren. Das heißt, wenn ich sie abrufe, muss ich sie sofort wieder zurückschreiben in den Kondensator. Aber der DRAM hat einen riesengroßen Vorteil, denn er ist wesentlich kleiner. Für eine Speicherzelle DRAM benötige ich lediglich einen Transistor und einen Kondensator. Im Gegensatz zu SRAM, wenn man den effizient braucht, 6 Transistoren. Das ist der Grund, warum heutzutage, wenn ihr in den Computer reinguckt, auch hauptsächlich der Arbeitsspeicher aus DRAM besteht und nicht aus SRAM, weil SRAM einfach extrem viel teurer ist. Okay, gut. Jetzt können wir schon Daten speichern. Wir können jetzt auch schon mit durch 2 dividieren und mit 2 multiplizieren. Ja. Okay, ich bin auch davon ausgegangen, ihr wisst, was ein Transistor ist. Okay, dann erkläre ich auch noch kurz einen Transistor. Nee, ich habe gerade einen Kondensator erklärt. Was? Nein, ein Kondensator ist ein Bauelement, was eine elektrische Ladung speichert. Und eine elektrische Ladung wird überführt, wenn Ladung da ist, ist eine 1, wenn Ladung nicht da ist, ist eine 0. Ein Transistor ist quasi nichts anderes als ein Schalter. Was? Ja, ich glaube, wir werden in den Tutorial nochmal drauf eingehen, weil, ja, also normalerweise sollte jeder, der in Deutschland irgendwie Abitur gemacht hat, zumindest wissen, was ein Transistor ist, was ein Kondensator ist. Theoretisch ist sowas in der Schule schon mal Thema. Deshalb sind wir jetzt wenigstens von den Grundlegenden. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, Ein bisschen Ruhe bitte noch. Ihr müsst jetzt nicht wissen, wie fundamental so ein Transistor aufgebaut ist und warum er macht, was er macht, aber ihr solltet schon so in etwa wissen, was ein Transistor ist und was ein Kondensator ist. Aber gut, ich habe es jetzt noch mal kurz in drei Worten erklärt. Wie gesagt, ein Kondensator ist ein Bauteil, was eine Information speichern kann, eine Ladung, und ein Transistor ist unterm Strich ein Schalter. Noch weitere Fragen? Okay, gut. Wie gesagt, wir können Informationen speichern, wir können schon dividieren, wir können multiplizieren, zumindest mit 2. Was wäre denn noch schön zu können? Was können wir denn noch für Grundrechenarten? Addition zum Beispiel, genau. So, also wie addieren wir? In einem Rechner logischerweise binär. Das heißt, wir haben wieder 2 Eingangswerte. Diesmal fassen wir die Eingangswerte auf als Zahlen. Sagen wir, x ist das erste, y das zweite. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen quasi rechnen, x plus y gleich z. So, was muss denn rauskommen, wenn x und y 0 ist? 0, okay. Was muss rauskommen, wenn x1 ist und y0? Okay, logischerweise da auch. So, und was machen wir jetzt? Na, ist ja nicht... Ja? Genau, 0. Klar, wir haben jetzt ein kleines Problem. Eigentlich kommt ja 2 raus, aber 2 können wir erstmal nicht darstellen. Dafür brauchen wir 2 Stellen, wir haben nur eine Stelle zur Verfügung. Aber was wir vielleicht machen sollten, ist, wir sollten diese Information nicht wegschmeißen. Wir sollten uns aufheben, wenn ihr euch ans schriftliche Addieren erinnert. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, 7 plus 8 rechnet, habt ihr auch immer so gemacht, 5, 1 im Sinn, 1 dazu, habt ihr euch ja die Information quasi auch irgendwo aufgehoben. Und genauso machen wir es in der Rechentechnik auch. Heißt in dem Fall Carry, ist hier logischerweise überall 0 und hier 1, weil wir einen Übertrag brauchen. Ja, jetzt wissen wir, wie es aussehen muss. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie müssen wir die Werte miteinander verknüpfen. Was für eine Logikgatter benötigen wir also? Also was brauchen wir für eine Logikgatter, um z darzustellen? Machen wir mal x. Welche logische Verknüpfung ist das? Wenn er in die Tabelle guckt? Ja. Genau, XOR. Und welche logische Verknüpfung ist das Carry? Ja. Genau. Und. So. Das haben wir hier auch nochmal auf der Folie kurz zusammengefasst. So. Jetzt können wir genau ein Bit addieren. Schön. Aber normalerweise wollen wir Zahlen miteinander addieren, die ein bisschen größer sind als 1. Also was machen wir jetzt? Was man immer macht in der Schaltungstechnik, man benutzt das einfach ganz, 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 ganz oft und schaltet die hintereinander. Nur haben wir ja jetzt das Problem, dass wir, wenn wir jetzt zu dem x und y, wie ich es hier habe, müssten wir ja quasi, gut, hier waren die jetzt beide 0, müssten wir ja quasi noch einen dritten Eingang haben. Also erweitert man diesen sogenannten Halbaddierer, Halbaddierer, weil er nur 2 Eingangswerte hat, zu einem Volladdierer, der auch ein Carry aufnehmen kann. Der Volladdierer besteht aus 2 Halbaddierern und einem Logikglied größer 1. Und ja, die Boolesche Funktion wird natürlich dadurch entsprechend größer. Ich sagte vorhin schon, wenn wir 3 Eingangswerte haben, haben wir genau 8 mögliche Darstellungen. Deshalb habe ich das jetzt nicht auch nochmal explizit hergeleitet. Auf jeden Fall haben wir dann ein Volladdiererglied, was auch mit dem Carry umgehen kann. So, was wir jetzt machen können ist, wir können eine ganze Reihe von den Dingern nehmen und die einfach hintereinander schalten. Zunächst ist nochmal zu sagen, dass wenn wir das benutzen, werden alle Zahlen als Zweierkomplement aufgefasst. Dementsprechend kann man Addition und Subtraktion beides mit einem Addierer machen. Um zu subtrahieren eine Zahl, muss man die Zahl einfach in das Zweierkomplement übertragen und schon kann man mit einem Addierer auch subtrahieren. Der Addierer funktioniert jetzt in der Weise, dass, ach, ich habe ja auch eine Demo dafür. Ha. Zeige es mal lieber an der. Nein. Das ist der Volladdierer. Carry Ripple. So. Okay. Das ist jetzt ein 8-Bit-Addierer. Oben die beiden Zahlen. Wenn ich jetzt oben mal zum Beispiel eine 3 reingebe und noch eine 1 dazu, sehen wir, dass hier unten 4 rauskommt. Wenn ich hier oben, weiß ich nicht, 2, sehen wir, dass 3 rauskommt. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Carry? Ihr seht erstmal, wenn ich hier, machen wir mal hier unten, so, klar, 0 plus 2 ist jetzt erstmal 2. Wenn ich jetzt 1 draufrechne, wird ja der hier quasi schon das erste Mal überlaufen. Das heißt, ich habe 1 und 1, habe ich 1 merken. Okay. Ich habe es jetzt verlangsamt, das passiert jetzt nicht alles sofort, nur so zur Info ist jetzt Strick für Strick. So, dann haben wir noch einen Schritt. Wie ihr seht, verschwindet hier unten das letzte Bit, dafür wird das Carry-Bit gesetzt. Dann rechnet der hier aus, wieder 1 plus 1, also einmal die 1 von der Zahl plus die 1 von dem Carry. Wenn wir das jetzt noch ein Stück weiterlaufen lassen, seht ihr, dass hier dann logischerweise 0 rauskommt, weil wir haben wieder 1 plus 1. Dann wird dieser Addierer sein Carry-Bit wieder weiterreichen. Das läuft dann in diesen Addierer rein. Der wird rechnen 0 plus 0 plus 1. Und es kommt 1 bei raus. Warum sage ich die ganze Zeit Carry-Ripple-Addierer? Es gibt noch mehr Addierer. Es gibt noch einen Carry-Select-Addierer. Es gibt noch einen Carry-Look-Ahead-Addierer. Das hier ist der mit Abstand einfachste Addierer, allerdings auch mit Abstand schlechteste. Sowohl was Platz als auch Performance angeht. Warum Performance? Müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber für die, die es interessiert, das Problem ist, dass der Weg, dass das Carry, was eventuell hier ankommt und erzeugt wird, bis da braucht, extrem lange ist. Es gibt effizientere Wege, aber es ist nicht Teil dieser Lehrveranstaltung. Ist jedem erstmal klar, wie ein Addierer funktioniert? Dann bauen wir uns jetzt nämlich unser erstes Stückchen in Taschenrechner zusammen. Nämlich einen Addierer, wo ich mir Sachen merken kann, also Sachen aufsummieren. Jeder weiß, wie ein Addierer funktioniert? Na, dann fragt. Dann muss ich auf die Übung verweisen, wenn ihr jetzt keine Fragen habt. Gut. Okay. Ach nee, ich muss ja hier. Okay, ein Akkumulator ist etwas quasi sozusagen eine Gerätschaft, mit dem ich einfach Zahlen aufaddieren kann. Wie mache ich das? Ich nehme zum einen einen Addierer, wie wir ihn gerade gesehen haben, und zum anderen ein Register, wie wir es davor gesehen haben. Was jetzt passiert ist, dass wir zum einen als Eingangswert die Zahlen haben, die wir aufaddieren wollen, und zum anderen hier unten das Ergebnis. Und das Ergebnis wird immer wieder zurückgeführt zum Addierer. Das heißt, auf die Zahl, die wir hier eingehen, wird die letzte Zahl, die wir als Ergebnis hatten, drauf addiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Folge 1, 2, 3, 4 aufaddieren würden wollen, würde hier oben zuerst eine 1 reinkommen, das hier ist 0, also würde hier dann hinten 1 rauskommen, die 1 würde hier zurückwandern, hier würde als nächstes die 2 anstehen, das aufaddiert wäre entsprechend 3, würde also hier 3 gespeichert werden, das heißt 3 läuft hierhin zurück, hier liegt dann auch gleichzeitig die 3 an, die nächste Zahl, die aufaddiert werden soll, die werden wieder addiert. Kommt 6 raus, wird 6 gespeichert, 6 läuft hier wieder zurück, hier liegt dann 4 an als nächstes, wird aufaddiert, sind wir bei 10, 10 wird gespeichert und wir haben unser Endergebnis. So können wir mit der Hand vom Bauteilen, die ihr jetzt gesehen habt, können wir quasi schon ein einfaches Rechenwerk bauen, in dem wir Zahlen aufaddieren können. Ist da auch noch jemand an der Demo interessiert? Ja? Okay, vielleicht wird es dann klarer. Na? Okay. So, was haben wir hier? Das hier links ist unsere Eingangszahl, jetzt nicht verwirren lassen, diesmal geht es von unten nach oben. Also unten ist 1, 2, 4, 8. Dann das Carry-In benutzen wir nicht, das ist, wenn wir wieder mehrere von denen zusammenschalten. Ihr merkt schon, in der Schaltungsdesign werden gerne Dinge wiederverwendet. Das hat, wie gesagt, diesen Abstraktionsgrund, dass die Schaltungen sonst zu komplex werden. Man nimmt immer kleinere Bausteine und baut die zu größeren zusammen und die größeren setzt man auch wieder zusammen. Ist wirklich 1:1 wie Lego. Auch wenn man Chipdesign macht, man kommt sich vor, als hätte man Lego-Baukasten und steckt die Sachen einfach nur zusammen. Ihr lacht vielleicht, aber es ist wirklich so. Hier hinten haben wir dann den Ausgangswert und hier haben wir diesen Taktgeber, der bestimmt, wann die Zahl übernommen wird. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 1 reingebe und sage, hey, rechnen, dann liegt hier als Ergebnis die 1 an und wie ihr seht, wird das hier zurückgefüttert. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will 2 drauf addieren, mache ich das aus, mache das an, sage, jupp, zusammenrechnen und wir sehen, hier kommt eine 3 hinten raus. Ja. Die 83 ist der Name des Bauteils. Der müsst ihr euch jetzt nicht weiter, also diese ganzen Standard-Logikbausteine, die gibt es auch wie im Supermarkt zu kaufen. Könnt ihr in den Elektroladen gehen, hier um die Ecke irgendwo bei Segor oder so und könnt euch wirklich so ein Und-Gatter bestellen oder könnt euch ein Oder-Gatter bestellen, könnt euch so einen Addierer bestellen, ist dann so ein kleiner schwarzer Käfer, sagen wir mal so, also so ein Chip und könnt euch das quasi zu Hause zusammenlöten. Also das ist jetzt nicht Quatsch, was hier ist. Also alles, was ich hier so in der Schaltung aufgebaut habe, könnt ihr wirklich in den Laden gehen, euch als Hardware kaufen und so zusammenstecken mit ein paar Kabeln. Gibt's alles 1:1. Nur mir war es ein bisschen aufwendig, die Dinger zusammenzulöten und man sieht auch nicht viel, wenn ich hier so eine kleine Dinger hier vorne hochhalte. Deshalb fand ich das hier ein wenig sinnvoller. So, wenn wir jetzt auf unsere 3, die wir schon haben, noch eine 3 drauf addieren wollen, gehen wir hier am Anfang 3 drauf, sagen zusammenrechnen und sehen, dass hier hinten 6 rauskommt. Wenn wir jetzt auf unsere 6, die hinten ist, noch eine 4 drauf addieren wollen, sehen wir, dass 10 bei rauskommt. Sinnfragen zum Addierer. Ansonsten multiplizieren wir jetzt noch und dann ist Feierabend. Okay. Wer hat schon mal so in den letzten 2-3 Jahren schriftlich multipliziert? Hat jemand nach der 5. Klasse nochmal schriftlich multipliziert? Na, das ist ja schon mal gut. Dann ist das vielleicht weniger als 10 Jahre her. Okay. Also, multiplizieren funktioniert in binär genau wie im normalen Zehnersystem. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das jetzt anguckt, vielleicht erinnert ihr euch doch noch mal so ein bisschen, wie das geht mit dem schriftlichen Multiplizieren. Erstmal seht ihr, dass es egal ist, ob ich 11 mal 13 oder 13 mal 11 rechne. Was man macht ist, man rechnet einmal 11, schreibt die 11 dorthin, 1 nach links gerückt, weil es ja quasi mal 10 ist. Dann rechnet man 3 mal 11, schreibt es hier hin, ist ja quasi mal 1, also 1 da weiter nach rechts versetzt und raus kommt 143. Im Binären ist es genau das Gleiche. Wir rechnen, hier hat er diese Variante gewählt, hier wird von rechts angefangen. Wir rechnen einmal die 1011, dann rechnen wir 0 mal die 1011 um 1 nach links versetzt, dann rechnen wir einmal wieder die 1011 um 2 nach links versetzt und einmal die 1011 3 nach links versetzt, summieren die Zahlen alle auf kriegen das hier als Wert raus. Und wenn man das umrechnet, hier seht ihr auch nochmal die Umrechnung, die ihr inzwischen beherrschen solltet seit letzter Woche. Und wir sehen, dass auch im Binären, oh Wunder, 143 rauskommt. So, Frage ist, wie baue ich das jetzt mit Schaltungslogik auf? Wir können es mit dem aufbauen schon, was wir heute alles gelernt haben. Was wir dafür brauchen, ist offensichtlich, müssen wir irgendwelche Sachen aufaddieren. Und wir müssen irgendwelche Sachen nach links und rechts schieben. Und das war es dann unterm Strich schon. Die Schaltung sieht so aus. Was passiert? Keine Sorge, dafür habe ich keine Demo. Wir haben hier zum einen den Faktor, den ersten Faktor hier unten und den zweiten Faktor hier oben. Gleichzeitig wird das dann später noch mit fürs Ergebnis verwendet. Was gemacht wird ist, wir nehmen die erste Stelle, setzen die hier rein und verunten die mit der nächsten Stelle. Das heißt, wenn die erste Stelle eine 0 ist, wird hier eine 0 reingefüttert, weil 0 verundet mit dem hier ist immer 0. Wenn die zweite Stelle eine 1 ist, wird dort der Zahlenwert reingeschoben. Das ist genau das, was man hier sieht. Wenn es 0 ist, wenn diese Zahl 0 ist, sind alle anderen 0. Wenn die Zahl 1 ist, wird die Zahl 1 zu 1 übernommen. Dann wird das in den Addierer reingefüttert, mit dem übernommen, das hier ist vorher am Anfang 0. Wird das zusammen addiert, hier reingepackt. Und wir haben unsere erste Stelle, in dem Fall die höherwertigste, wenn ich mich richtig erinnere. Was dann passiert ist, es wird alles nach rechts geschoben. Das heißt, es wird die nächste Zahl genommen, die 1 weiter links steht, wieder hier rein. Das verschiebt gleichzeitig, da wir alle anderen nach hier verschoben haben, diese obere Zahl um 1. Das heißt, sie wird mit 2 multipliziert, also um einen Stellenwert nach links geschoben, so wie es hier auch passiert. Und wieder aufaddiert. Und dann wird das so oft wiederholt, wie die Zahl lang ist. Wenn es eine 8-Bit-Zahl ist, quasi 8-mal. So lange, bis das hier durchgelaufen ist. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so trivial und nicht so einfach zu verstehen. Ich denke, wenn ihr es euch zu Hause nochmal in aller Ruhe anguckt und auch nochmal in die entsprechende Literatur guckt, wird das, denke ich, relativ schnell offensichtlich, wie das genau vonstatten geht. Und ja, sind jetzt noch Fragen? Ja? Bitte? Nein, also es ist so, in einem Computer ist es so, dass das ist diese Wortlänge, was ich vorhin gemeint hatte. Jede CPU-Architektur, wo wir heute leider nicht mehr zu gekommen sind, hat eine bestimmte Wortlänge. Entweder 8-Bit ist üblich, 16-Bit, 32 oder 64-Bit. Und alles, was dann nicht benutzt wird, wird schlicht und ergreifend mit Nullen aufgefüllt. Also 4-Bit ist jetzt hier nur ein Trivialbeispiel. Es gibt sehr wenig Prozessoren, die nur mit 4-Bit arbeiten. Die waren so in Waschmaschinen drin, die vor 20 Jahren verkauft wurden. Aber wie gesagt, diese Wortlänge ist immer architekturabhängig. Weitere Fragen? Wenn nicht, bedanke ich mich. Schönes Wochenende und bis nächste Woche.